diesen Gottesdienst doch etwas anders war als sonst üblich. Denn wir wollen Sie heute auf eine Reise mit in unseren Hauskreis nehmen. Unser Hauskreis, das ist der Hauskreis Kam, und das sind alle Mitglieder hier, bis auf leider Martin Scheiermann, der ist wirklich erkrankt und kann deswegen nicht hier sein. Manch einer fragt sich vielleicht, ein Hauskreis, was ist ein Hauskreis? Nun, wir treffen uns wöchentlich, in der Regel bei uns zu Hause, das sind also auch hier unsere Tischdecke und unsere Becher. Wir treffen uns, wir tauschen uns aus über das, was wir in der Woche erlebt haben, wir beten zusammen, aber wir beschäftigen uns auch mit dem Wort Gottes, mit der Bibel. Und in der Vergangenheit haben wir uns mit der Offenbarung beschäftigt, nämlich mit den 7 Sendschreiben. Und das zentrale Thema in diesen 7 Sendschreiben für uns, das ist die Liebe. Und da wollen wir Sie teilhaben lassen an den Aspekten, die uns da wichtig geworden sind.
Ja, bevor wir richtig einsteigen in das, was unser Hauskreis so mit sich bringt, werde ich es ein bisschen größer fassen. Es geht erstmal um die Gemeinde selber, weil die allgemeinen Veranstaltungen der Gemeinde, die sollen natürlich nicht zu kurz kommen. Die regelmäßigen Veranstaltungen stehen wie immer im Forum, in unserem Gemeindebrief. Und die besonderen Veranstaltungen sind auf der Rückseite des Zettels am Ausgang oder am Eingang abgedruckt. Da lohnt sich wirklich ein Blick drauf, weil da nämlich ganz, ganz vieles, ganz Wichtiges draufsteht, was in der nächsten Zeit passiert. Da sind ganz tolle Dinge. Auf eine Sache wollte ich ganz gerne besonders hinweisen. Das ist einmal die Gemeindefreizeit. Es sind noch Plätze frei. Also 5 Zimmer sind noch zu vergeben für die Gemeindefreizeit am 25. vom 25. bis zum 27. Juni. Im Haus Friede in Hattingen. Also ich kann da nur Mut machen und einladen. Das ist eine ganz tolle Sache, Gemeinschaft zu haben, nicht nur in so einer kleinen Runde, sondern wirklich im großen Kreis mit allen Leuten, Leute kennenlernen. Ganz tolle Sache. Letzte Gemeindefreizeit war ich selber dabei. Kann ich wirklich nur wärmstens empfehlen. Wer Interesse hat, melde sich bitte bei Gabi von Dewitz. Dann würde ich gerne den Raimund Herrmann mit nach vorne bitten. Er hat noch etwas zu tun. Und Familie Sass.
Ja, wir stehen hier nicht ohne Grund zusammen vorne. Michael Sass möchte uns etwas mitteilen, aber ich habe mich so versucht zu erinnern, was wir so miteinander zu tun hatten. Und wenn ich das richtig erinnere, habe ich seinen Namen zuerst im Fernsehen gesehen. Und zwar hast du, glaube ich, mal im offenen Kanal mitgearbeitet. Ist das richtig?
Ja, teilweise. Also ich habe... Ich habe also über meinen Schwager, den Friedhelm Vetter, der Fernseharbeit macht in Hamburg, christliche Sendungen ausgestrahlt. Und weil immer ein Dortmunder herhalten musste, war ich derjenige, dessen Name praktisch unter diesen Sendungen stand.
Ganz genau. Ja, also das war mein erster Kontakt zu Michael. Einige Jahre später ist dann die Familie zu uns in die Gemeinde gekommen, waren jetzt viele Jahre bei uns. Du hast hier viel mitgearbeitet, gerade im musikalischen Bereich. Und wenn ich das richtig mitbekommen habe, willst du sogar auch zu unserem neuen Pastor den Kontakt noch halten, auch eher auf musikalischer Ebene. Ne? Ja. Aber jetzt habt ihr etwas anderes vor und da möchte ich dich einfach mal bitten zu berichten.
Ja, wir haben im Laufe der Zeit jetzt uns nicht mehr so oft blicken lassen und damit da sozusagen nicht in den Köpfen irgendwelche Gedanken gibt, einfach nur mal so ganz kurz die Geschichte, dass wir seit der ganzen Zeit unseres Hierseins ja auch immer Sonntags-FEGler waren und in gleichzeitig ja auch Mitglieder der Jesusleute, einigen bekannt. Und von da aus hat sich immer so ergeben, dass wir hauptsächlich sonntags hier waren und auch gerne in Freizeiten gefahren sind. Jetzt geht es darum, wir hatten ja neue Plätze gekriegt in neuen Gemeinden, sage ich mal. Ich habe gemerkt, es gibt eine Gemeinde, die heißt Connected, auch schon bekannt, dass ich da gebraucht werde, auch mit Musik. Habe da einen guten Platz gefunden, wo ich dann um 11 Uhr bin. Eine komfortablere Sonntagszeit, aber das ist nicht der Grund. Manuela macht jetzt Kinderarbeit in der Igelkirche, Eagle Church, und ist da also jetzt heute auch wieder und coacht da so die Kinderarbeit, die entstehen soll. Und die Kinder sind eigentlich weniger hier gewesen in letzter Zeit und so hat sich einfach etwas auseinanderentwickelt. Und so hat sich es auch ergeben, dass Freddy so der Einzige ist noch, der ab Sommer wahrscheinlich den biblischen Unterricht machen wird. Und so mit ihm und dem Rolf Zürus und dem musikalischen Kontakt werden wir also auch mit der Gemeinde weiterhin verbunden sein.
Ich möchte jetzt einfach dann noch für euch beten, ja? Ja, Vater im Himmel, wir danken dir einfach für die Zeit, die Sass jetzt bei uns in der Gemeinde waren, für das, was wir miteinander erleben konnten, teilweise auch auf Freizeiten im Urlaub. Wir danken dir für die Gemeinschaft, die du geschenkt hast. Wir danken dir aber auch ganz herzlich für die Gaben, die du ihnen gegeben hast und die sie auch in unsere Gemeinde eingebracht haben. Und wir wollen jetzt einfach ihren zukünftigen Weg auch unter deinen Segen stellen. Wir bitten dich, dass du Michael gebrauchst, dort in der Gemeinde Connected, dass du Manuela segnest auch in der Kinderarbeit und auch Freddy, wenn er wirklich hier noch den BU weitermachen sollte. Wir bitten dich einfach, dass du diese Familie begleitest und ihnen den richtigen Weg auch führst und zeigst, was Gemeinde betrifft. Danke, dass wir uns verbunden wissen, einfach weil wir Geschwister sind in dir. Amen. Alles Gute, ne?
Ich würde dann gerne noch mit uns beten und bitte alle, denen es möglich ist, dazu aufzustehen. Herr, guter Gott, du hast uns hier zusammengeführt heute Morgen und wir danken dir dafür, dass du mitten unter uns bist. Du siehst einen jeden, der hier ist und jeden, der auch nicht hier sein kann, aus welchen Gründen auch immer. Herr, dies ist dein Haus und du füllst es mit deiner Liebe. Ich bitte dich, dass du heute jedem das gibst, was er braucht. Schenke du offene Ohren, offene Herzen für alles, was hier jetzt geschieht, dass wirklich klar ist, dass du derjenige bist, der redet, dass du derjenige bist, den wir verherrlichen und den wir loben. Ich danke dir einfach dafür, dass wir hier Freiheit haben, vor dir zu stehen und dich frei anzubeten. Segne du uns alle, schenke du, dass wir dich erkennen können heute, hier durch diesen Gottesdienst und durch alle Gottesdienste, die sonst hier in Dortmund stattfinden, in den Kindergruppen. Sei du allgegenwärtig, Herr. Nimm du Lasten, Stärke und erfülle du uns und schenke du uns deine Freude und deine Liebe. Segne du uns alle hier. Amen. Jetzt würde ich mit uns gerne noch mal was Gemeinsames singen. Ihr habt schon gemerkt, wir sind ein bisschen gehandicapt, weil der Hauptbeamer leider ein wenig out of order ist, nenne ich das jetzt mal. Das heißt, wir haben ein Ersatzgerät geschaffen. Ihr habt schon gemerkt, das ist vielleicht ein bisschen schwach auf der Brust. Die, die ganz weit hinten sind und vielleicht nicht so ganz was sehen können, es sind noch Plätze hier vorne, kommt einfach nach vorne, dann habt ihr ein bisschen bessere Chance und Sicht auf den Text. Ich ermutige alle, die die Lieder gut kennen, es sind gut bekannte Lieder, seid wirklich stark in eurem Text, dass wir auch die mitnehmen können, die die Lieder noch nicht so gut kennen. Ich denke, wir kriegen den Raum gefüllt, auch wenn man den Text vielleicht etwas schwieriger erkennen kann, als wir das sonst normalerweise kennen. Das Lied heißt Vater, deine Liebe. Und wir sammeln dabei die Connecte ein, bitte.
es gar nicht, wie ich leben konnte, ohne dich, oh Herr. Doch machst du mich zu deinem Kind, du schenkst mir deine Liebe jeden Tag, du lässt mich nie im Stich, denn Vater, du bist immer bei mir.
Ja, in den letzten Wochen mit den sieben Sendschreiben aus dem Buch der Offenbarung beschäftigt. Und ich möchte euch heute so einen kurzen Rückblick davon geben, was mir einfach wichtig geworden ist. Zunächst einmal wird die Offenbarung immer als Offenbarung des Johannes bezeichnet. Johannes ist ja auch der Verfasser. Aber eigentlich ist es doch Jesus, der hier spricht. Johannes schreibt nur auf, was er sieht bzw. gesagt bekommt. Daher ist es doch eigentlich die Offenbarung Jesu. Jesus selber teilt sich hier seinen Gemeinden, seinen Jüngern, also auch uns mit. Jesus redet in den Sendschreiben ganz schön Tacheles, Klartext, mit seinen Gemeinden. Teilweise fand ich das ganz schön krass. Zum Beispiel sagt er zu Laodicea, ich werde dich ausspeien. Harte Worte. Ich habe mich gefragt, warum Jesus das wohl so macht. Will er seine Gemeinden fertig machen? Will er es ihnen mal so richtig geben, ihnen so richtig einen reinwürgen? Ich glaube eigentlich nicht. Und ich wurde da so ein bisschen an unser Elternsein erinnert. Wir als Eltern wünschen uns doch für unsere Kinder, dass sie einmal mit beiden Beinen im Leben stehen, dass sie ihr Leben meistern werden, dass sie sich zurechtfinden und dass sie selbstständig werden. Wir wünschen uns natürlich auch, dass sie ihr Leben weiter mit Gott gehen. Manchmal ist es aber doch so, dass wir bei unseren Kindern Entwicklungen sehen, von denen wir meinen, dass sie jetzt gerade nicht so gut sind. Dass wir vielleicht Angst haben, dass sie so ihr Ziel nicht erreichen. Dass es da Dinge gibt, die ihnen einfach schaden. Und wo wir meinen, nein, so geht es nicht, so geht es nicht weiter. Und dann müssen wir als Eltern eingreifen und dann, naja, so ist es zumindest bei uns, reden wir auch schon manchmal, ganz schön Tacheles. Und das passiert, damit unsere Kinder erkennen und verstehen, dass etwas falsch läuft. Und sie diesen Zustand, dieses Verhalten, dass sie das wieder ändern müssen. Wir als Eltern machen dies ja nicht, um unsere Kinder zu triezen oder nur um unsere Macht zu demonstrieren. Sondern wir tun dies, weil wir unsere Kinder lieben, weil sie uns absolut wichtig sind. Manchmal auch, weil wir sie einfach beschützen wollen. Und ich glaube, das ist bei Jesus auch so. Jesus macht sich die Mühe und schreibt den sieben einzelnen Gemeinden jeweils einen Brief, weil er sie so unendlich lieb hat. Jesus selber ist derjenige, der die Gemeinden am besten kennt. Kein anderer hat da so den klaren Durchblick wie Jesus. Und daher ist Jesus der Einzige, der wirklich diese Autorität hat, die Briefe so zu schreiben. Und bei diesen Briefen handelt es sich ja nicht um irgendwelche Urlaubsgrüße mal eben so aus fernen Landen, sondern Ja, es sind knallharte Gemeindeanalysen. Jesus gibt einen Gemeinde-TÜV-Bericht ab. Jesus sieht die Fehler, die jede Gemeinde hat, und die Gefahren, in der sie stehen. Er ermutigt, indem er ermahnt und warnt, wo Dinge falsch sind. Und Jesus will aufrichten, wo Schwierigkeiten durchzustehen und zu überwinden sind. Jesus möchte, dass alle seine Gemeinden, seine Jünger, also letztendlich auch wir, für immer mit ihm Gemeinschaft haben. Er wünscht sich, dass der Glaube wirklich Bestand hat und dass jeder Einzelne gerettet wird. Ich glaube, deshalb und nur deshalb redet Jesus hier wirklich Klartext. Und an diesem Punkt muss ich euch echt sagen, dass ich nun froh bin, dass wir uns für unsere Gemeinde kein achtes Sendschreiben ausgedacht haben, wie wir es eigentlich ja doch überlegt hatten. Viel wichtiger finde ich, dass wir uns selber anhand dieser 7 Schreiben prüfen. Zum einen ganz persönlich. Wo gibt es in meinem Christsein Punkte, Dinge, mit denen Jesus nicht so einverstanden ist? Aber auch für unsere Gemeinde. Wo möchte Jesus, dass sich Dinge, dass sich etwas einfach in unserer Gemeinde verändert? Wo sieht Jesus hier die Schwachstellen? Ich habe euch noch einmal ganz kurz die 7 einzelnen Gemeinden aufgelistet und dazu das Hauptthema aufgeschrieben. Da ist zunächst einmal Ephesus. Dort ist es so, dass Ephesus zurück zur ersten Liebe finden soll. Die nächste Gemeinde ist Smyrna. Die Christen in dieser Gemeinde werden als arm bezeichnet. Außerdem leiden sie unter Verfolgung. Jesus fordert sie auf, treu zu bleiben, selbst bis in den Tod. Die Gemeinde in Pergamon wird durch ihr heidnisches Umfeld stark gefährdet. Und die Gefährdung liegt vor allem darin, dass sie sich auf faule Kompromisse einlässt. In Thyatira drangen ihr Lehren, ja selbst ihr Lehrer, in die Gemeinde ein und die Gemeinde hat dies zugelassen. Jesus fordert die Gemeinde dazu auf, sich klar von diesen falschen Lehren zu distanzieren. In Sardes, ja, da behauptet die Gemeinde von sich selbst, und sie stand auch sogar in dem Ruf, lebendig zu sein. Jesus sagt ihr, du bist tot. Du kannst vor Gott so nicht bestehen. Werde wieder wach und lebendig. In Philadelphia ist es eine etwas unscheinbare Gemeinde, die selbst keine großen Stücke auf sich hält. Jesus spricht dieser Gemeinde Mut zu und fordert sie auf, Gottes Möglichkeiten zu nutzen. Und Laodicea, diese Gemeinde bezeichnet Jesus als lauwarm. Jesus fordert sie auf, wieder ganz für ihn zu brennen. Ihr Glaube soll wieder neu Feuer fangen. Was ich noch toll finde an diesen Briefen, die Jesus schreibt, ist, dass Jesus letztendlich bei all seinen Ermahnungen und Aufforderungen nicht stehen bleibt, sondern Jesus spricht jeder einzelnen Gemeinde Mut zu. Es gibt noch Hoffnung für sie, wenn sie sich neu besinnen und wenn sie umkehren. Es ist halt noch nicht zu spät, aber trotzdem ist es höchste Zeit, sich neu auf Jesus zu besinnen. Und noch einmal zur Erinnerung. Motivation letztendlich für diese Sendschreiben ist die Liebe Jesu zu uns und zu seiner ganzen großen Gemeinde. Und deshalb möchte ich mit euch jetzt noch das Lied singen, Bis ans Ende der Welt, Nummer 143.
Sie wird niemals vergehen. Sie steht fest und sie bleibt, wenn der Vorhang fällt und der Tag sich neigt. Niemand und nichts kann uns trennen von dir. Deine Liebe ist stark wie der Tod. Wenn du für uns bist, wer kann gegen uns sein? Denn auf ewig bist du. In Ewigkeit, sie wird niemals vergehen. Sie steht fest und sie bleibt, wenn der Vorhang fällt und der Tag sich neigt. Niemand und nichts kann uns trennen von dir. Deine Liebe ist stark wie der Tod. Wenn du für uns bist, wer kann gegen uns sein? Denn auf ewig bist du unser Gott, bis ans Ende der Welt, bis ans Ende der Zeit. Deine Liebe hält bis in Ewigkeit. Sie wird niemals vergehen, sie steht fest und sie bleibt, wenn der Vorhang fällt. Deine Liebe bleibt bis ans Ende der Welt.
Ja. Ich habe mir ein paar Porträtaufnahmen jetzt mal gemacht.
Ach, hier von der Theatergruppe?
Ja, genau.
Ach, hübsch, hübsch. Schön.
Ja, klar. Klar. Die Mädels.
Ja, danke. Ist klar. Schön.
Ja, hallo Jungs.
Ah, Markus.
Hi. Hi, Olaf.
Grüß dich.
Schön zu sehen. Hallo Yogi.
Hi.
Na, ich sehe schon, ihr seid schon mittendrin.
Ja, wir haben es ja heute verabredet. Also.
Genau.
Was machen wir denn jetzt? Wo gehen wir denn hin, fotografieren?
Wisst ihr, ich hatte mir gedacht gehabt, wir machen mal so was ganz Besonderes. Da wir hier im Ruhrgebiet wohnen, einfach mal so Industriekultur fotografieren. Weißt du, so die Wurzeln vom Ruhrgebiet, da wo wir alle herkommen und drauf stehen.
Jo, Rost fotografieren oder was?
Ja, so kann man das auch nennen, ganz genau.
Super. Wo wir alle herkommen. Ich als Rheinländer.
Ja. Was
sagen wir.
Genau, aber du bist ja auch freiwillig hierher gezogen.
Ja, in der Tat. Nein, ich finde das ein spannendes Thema. Lass uns das machen, das ist gut.
Ja, ganz genau.
Ja.
Und bevor wir losgehen, ich wollte euch noch ein paar Fotos zeigen. Ich habe so Fotos von den Hauskreisfreizeiten mal gesammelt in Rattler. Und ein paar wollte ich euch zeigen. Und da der Yogi noch nicht so lange im Hauskreis ist, vielleicht interessiert dich das auch, bevor wir starten, okay?
Ja, zeig mal. Ah! Was? Also ich sehe das bin ich.
Genau.
Sagenhaft.
Genau.
Das ist schon ein paar Jahre her, ne?
Das ist 2 oder 3 Jahre her, du siehst das. Aber immer noch die gleiche Kamera.
Ja, die gleiche Kamera und ein bisschen weniger Bauch.
Ein bisschen, aber nur ein bisschen weniger. Na, aber was Bauch angeht, ich reihe mich da gerne ein. Na, das war ja vorhin am Diemelsee, ne? Haben wir gemeinsam einen Ausflug gemacht. Und weißt du, da wärst du fast mit den Kids ins Wasser gefahren.
Oh ja, das wäre nicht so gut gewesen.
Genau, ja. Das.
Warte, mal nochmal zurück. Ja? Michelin-Männchen oder was?
Ja, genau, so ungefähr.
Hör mal, du bist ja ein ganz schönes Weichei oder was?
Ja, das war kalt. Weißt du, wie kalt das war? Das war minus 10 Grad.
Kann das gar nicht gewesen sein.
Minus 10 Grad.
Hey, guck mal, diese Technik ist viel zu schnell.
Da war's.
Genau, da ist irgendwie der Kreis, da waren wir. Ne?
Das ist das Gruppenbild, ne?
Genau, das ist das Gruppenbild. Und guck dir den mal an, der war richtig hart.
Ja, der hat ja gar keine Schuhe angehabt. Ja,
der war richtig, richtig hart drauf, der Kerl. Und das waren unsere Jungs, die hatten auch relativ viel Spaß, als wir.
Hey. Was ist das denn?
Ja, das gehört hier aber gar nicht rein.
Wer ist denn die Blonde da?
Wer ist die Blonde? Oh, ich muss noch mal ganz kurz gucken.
Also jetzt ist sie weg.
Jetzt ist sie weg, ganz genau. Aber da ist sie wieder. Ja, rate mal, wer das ist.
In so einem weißen Kleid. Sieht aus wie eine Hochzeit.
Ja, so ist das. Aber ich verstehe trotzdem nicht, wie die jetzt hier reingekommen ist.
Bist du das?
Ja.
Ist das Kommst Katja?
Ja, genau.
Katja? Das ist doch schon ein paar Jahre her.
15 Jahre her, ganz genau. Ganz genau, oder? 15 Jahre und bei mir mindestens 30 Kilo.
Ja, glaube ich gerne.
Genau.
Prima.
Aber
Ihr fragt euch bestimmt, was dieses Hochzeitsfoto mit den Sendschreiben zu tun hat. Und da möchte ich euch einfach noch für ein paar Momente auf die Folter spannen. Ich hoffe, dass ihr in 5 Minuten wisst, was das damit zu tun hat. Ich habe das im Hauskreis gezeigt, dieses Foto, und die Reaktion, die ihr gerade von Yogi und Olaf gesehen habt, die war im Übrigen echt. Wie? Das seid ihr? Ihr seht ja inzwischen ganz anders aus. Und es hat sich nicht nur unser Aussehen geändert in den letzten 15 Jahren, es haben sich auch andere Sachen geändert. Aber bevor ich darauf eingehe, möchte ich euch einen Teil des Sendschreibens an die Gemeinde in Ephesus vorlesen. Und erinnert euch, es geht da um die erste Liebe. Nach der Übersetzung der Guten Nachricht, Offenbarung 2, die Verse 4 und 5. Aber etwas habe ich an euch auszusetzen. Eure Liebe ist nicht mehr so wie am Anfang. Bedenkt, von welcher Höhe ihr herabgestürzt seid. Kehrt um und handelt wieder so wie zu Beginn. Wenn ihr euch nicht ändert, werde ich zu euch kommen und euren Leuchter von seinem Platz stoßen. Ich finde, das sind relativ drastische Worte, die Jesus benutzt. Und die Konsequenz, die er der Gemeinde in Ephesus dort vor Augen hält, ist relativ deutlich. Und so scheint es, dass diese erste Liebe, diese Liebe vom Anfang, für Jesus eine ganz besondere Bedeutung hat. Ansonsten würde er der Gemeinde nicht androhen, sie von ihrem Platz zu stoßen, wo sie hingehört. Diese erste Liebe ist wohl ein Qualitätsmerkmal oder vielleicht sogar das Qualitätsmerkmal für die Beziehung einer Gemeinde, eines Menschen, eines Christen zu Jesus. Diese Aussage, du hast die erste Liebe verlassen, hat mich damals, als wir dieses Sendschreiben im Hauskreis durchgesprochen haben, tief getroffen und sehr nachdenklich gemacht. Ich habe mich gefragt, wie steht es denn mit meiner ersten Liebesbeziehung zu Jesus? Was würde Jesus zu mir sagen? Wo würde Jesus mir sagen, Markus, da muss sich unsere Liebesbeziehung ändern? Und beim weiteren Nachdenken, und jetzt kommt das Foto ins Spiel, ist mir natürlich eine andere wichtige Liebesbeziehung in meinem Leben als Bild aufgegangen. Die Beziehung zu dem wichtigsten Menschen, zu meiner Frau. Und ich erinnere mich noch sehr genau, wie das damals war, als wir uns kennengelernt haben. Sie, 17 Jahre, blondes Haar. Ich ein bisschen älter und auch damals schon weniger Haar. Ich weiß noch genau, wie das war, diese ersten Wochen, Monate, sogar Jahre. Wenn ich ganz ehrlich bin, ich hatte eigentlich so die ersten Monate nur noch Augen und Ohren für sie. Alle anderen Menschen waren unwichtig. Na, wenn Katja im Raum war, dann der Blick nur noch dahin. Ich habe an ihren Lippen geklebt. Wer hat gerade gesagt, das glaube ich nicht? Ihr könnt es mir glauben oder nicht, das war so. Katja war der absolut wichtigste Mensch für mich. Alle anderen waren einfach halt so nebelhaft nur noch da. Ich habe mich wie so ein kleines Kind auf jede Begegnung gefreut. Und wenn ich wusste, ich fahre hin und treffe sie, war ich aufgeregt, nervös. Nervöser als heute Morgen. Und ich kann mich auch noch daran erinnern, wie intensiv wir miteinander im Gespräch waren, uns unterhalten haben. Ich kann mich an Tage erinnern, ich kann mich an Nächte erinnern, wo wir in meinem Auto gesessen haben, bei ihr vor der Haustür, und bis morgens früh um 5, 6 Uhr miteinander gesprochen haben. Und wir haben nicht gemerkt, dass es 5 oder 6 Uhr war. Und dann musste ich ihr helfen, wieder ganz leise und heimlich ins Haus zu kommen, damit hauptsächlich die Oma das nicht mitbekommt. Wir waren neugierig aufeinander. Wir waren so etwas von interessiert, den anderen kennenzulernen. Und alles, was der andere gesagt hat, war auf einmal was Neues, Spannendes. Da war so viel Bereicherung einfach halt in der Begegnung mit dem anderen. Das war vor 15, 20 Jahren und wir haben uns äußerlich verändert, aber wir haben auch erlebt, dass unsere Beziehung da anders geworden ist. Da ist sehr viel Routine dazu gekommen. Natürlich, wir sind mittlerweile verheiratet, haben 2 Kinder und ohne Routine laufen die Sachen auch nicht so gut. Ne? Aber wir haben das gemerkt, wir haben wieder Sehnsucht nach dieser ersten Zeit gemeinsam. nach dieser Qualität, die wir damals erlebt haben. Und als einen Teil dieser Sehnsucht haben wir dann halt im Ende des letzten Jahres dann auf den Ehekurs, den Silke und Dirk organisiert haben, angemeldet, weil wir gesagt haben, wir wollen gerne wieder lernen, dahin zu kommen. Und wir haben vieles Gutes mitgenommen, sehr viel Gutes mitgenommen. Kommunikation. Und als erstes in der Kommunikation zuhören, auf den anderen hören, versuchen zu verstehen, nicht reden. Auch das, was der andere sagt und was er sagt und was uns vielleicht unangenehm ist, aushalten und nicht sofort darauf reagieren. Wir haben gelernt, dass es wichtig ist, gute Zeit miteinander zu verbringen. Zeit, die für uns reserviert ist. Zitat von unseren Ehekursleitern, macht das Telefon aus. Das ist eure Zeit, die ihr miteinander braucht. Und in dieser Zeit können wir uns austauschen. Wir öffnen uns wieder füreinander. Wir reden über unsere Gefühle, über das, was uns Angst macht, über das, was uns freut. Wir ermutigen uns gegenseitig. Wir versuchen, den anderen trotz der Unterschiedlichkeiten stehen zu lassen. Und da sind viele Unterschiedlichkeiten zwischen uns. Wir haben gelernt, uns halt auch an das Gute in unserer Beziehung wieder zu erinnern und von diesem Guten her, was wir erlebt haben, halt auch zu leben und Energie zu tanken. Wir haben auch gelernt, dass wir in dieser Zeit gemeinsam über unsere Ziele reden, Neues entdecken, Neues planen und Erreichtes feiern. Feiern im Übrigen ganz wichtig. Und das Dritte, was wir gelernt haben als großes Thema, ist das Thema Vergebung. Wir erkennen nicht immer, aber immer öfter, was zwischen uns steht und versuchen das halt zu benennen und einander zu vergeben. Wir versuchen ehrlich zu sein. Das ist schon schwer genug, aber oft funktioniert es auch immer besser. Und wir versuchen denn, wenn wir schuldig geworden sind, das mit Gottes Hilfe aus dem Weg zu räumen. Und all das hilft es uns, nicht wieder da zu sein, wo wir vor 15 Jahren waren. Das ist auch nicht so wichtig, weil wir sind nicht mehr die gleichen Menschen wie vor 15 Jahren. Aber wir haben wieder mehr Interesse aneinander, auch in unserer Beziehung. Da kommt was Neues, was Frisches rein. Und das erleben wir, dafür sind wir sehr dankbar. Und ich glaube, dass diese Erfahrung eigentlich auch das ist, was uns fehlt in unserer Beziehung zu Jesus. Meine Beziehung zu Jesus hat viel Routine angenommen. Das ist anders als damals, als ich als 16-Jähriger gesagt habe, Jesus, du bist mein Herr. Und ich glaube, wenn wir das übertragen, was ich gerade von meiner Beziehung zu meiner Frau gesagt habe, dass wir da auch einiges für unsere Beziehung zu Jesus daraus lernen können. Ich brauche Qualitätszeit mit Jesus. Zeit, die nicht so zwischendurch, zwischen Tür und Angel eingeschoben wird, sondern Zeit, wo wir füreinander da sind. Wo ich weiß, Jesus ist für mich da, das ist er sowieso, aber das Problem blieb meistens bei mir. Habe ich Qualitätszeit mit Jesus? Blende ich die anderen Sachen aus? Ich brauche eine gute und ehrliche Kommunikation. Ich weiß, dass Jesus mir zuhört, aber höre ich ihm halt immer zu? Und bin ich auch bereit, das Gehörte auszuhalten? Und ich brauche einen klaren Blick auf meine Schuld und die Vergebung, die notwendig ist. Jesus fordert die Gemeinde in Ephesus, und damit komme ich auf den Bibeltext zurück, deutlich auf, wieder in der ersten Liebe zu sein. Er fordert mich auf, wieder in der ersten Liebe zu sein. Und er fordert dich auf, wieder in der ersten Liebe zu sein. Gut. Wo sehnst du dich selber nach der Lebendigkeit deiner ersten Liebe zu Jesus zurück? Was hilft dir wieder, zu dieser ersten Liebe zurückzukehren? Und was hindert dich daran? Und vor allen Dingen, wann fängst du damit an? Wir wollen zusammen als nächstes Lied Mercy is Falling, Herr, deine Gnade fällt, auf unser Leben singen, in Englisch und in Deutsch. Thank you.
Zusammen. Oder ich koche für Sie, besser gesagt. Bisschen was vorbereitet habe ich da schon. Chili con carne.
Hallo Yogi.
Hi, Harald.
Grüß dich.
Schön, dass du da bist und mir helfen willst.
Ich finde das total klasse, dass du eingesprungen bist für Martin.
Ja.
Er ist ja kurzfristig ausgefallen, dass wir jetzt zu dir kommen können.
Ja, ist cool. Das kriegen wir schon hin irgendwie.
Ja.
Ich habe schon alles vorbereitet soweit. Chili ist schon ganz gut eingekocht. Wir müssen noch ein bisschen unsere Gewürze hier da reinpacken, damit das auch richtig gut schmeckt.
Gut, ich habe da auch mal was mitgebracht.
Aha. Da bin ich jetzt mal gespannt. Da machen wir ein bisschen zu hier.
Warum ich da häufig sehr ein. Und damit das dann auch ein bisschen schneller geht, weiß er nachher noch Fuß.
Ah! Oh Gott!
Hab ich noch was mitgebracht? Wir wollten nachher auch noch Fußball gucken, dann geht's schnell. Du, das schmeckt auch total lecker.
Bist du des Wahnsinns? Hör mal, weißt du überhaupt, was da drin ist?
Ja. Da ist Tomatenpulver drin, Gewürze,
ja.
Jodsalz,
ja.
Maltrot.
Und die Erde ist eine Scheibe. Mann, das ist frei von natürlichen oder naturidentischen Stoffen. Nee, also das geht gar nicht. Ich habe hier wirklich super Gewürze mitgebracht und damit kann man nur richtig kochen. Mit dem Zeug, da kann man vielleicht schnell fertig werden, aber schmecken? Nee, also das geht nicht.
Du meinst also...
Weißt du, das erinnert mich irgendwie wie das Sendschreiben an Pergamon.
Du, ich kann das genau lesen. Pergamon.
Gut, dazu erzähle ich jetzt noch mal ein bisschen was. Okay. Ja, da stehe ich jetzt hier und weiß von nichts. Denn eigentlich wollte ich jetzt nicht hier stehen, sondern der Martin wollte hier stehen und wollte wirklich irgendwie die Kurve kriegen von Magifix zu Pergamon. Außerdem ist Martin wirklich ein begeisterter Koch. Ich jedoch, ich erhitze vielleicht irgendetwas. Kochen kann man das nicht nennen. Was hier so steht, ist wirklich ganz toll. Habe ich bei uns heute Morgen noch schnell aus dem Gewürzschrank geholt. Und den Teil kenne ich. Naja, den auch noch. Okay. Aber bei Thymian fängt es schon an. Ich weiß nicht, wofür man das braucht. Oder Rosmarin, Majoran... Liebstöckelblätter. Und jetzt kommt's. Kardamom. Also es gibt doch irgendwo Verbindung zu Pergamon. Aber Spaß beiseite. Wir haben uns heute Morgen natürlich Gedanken darüber gemacht, was machen wir jetzt, weil wir haben das Thema Liebe hoch 3 gewählt. Wir hätten es noch schnell auf den Zetteln vorne umstreichen können in Liebe Quadrat, dann wäre es wieder vielleicht noch hingehauen. Aber wir wollten diesen Aspekt, den der Martin sich bei dieser Geschichte wirklich ausgedacht hat, nicht ganz wegfallen lassen. Nun kann ich ihn nicht ersetzen und das will ich auch gar nicht, möchte euch aber einen Teil dieser Gedanken mitteilen, denn wir haben am letzten Mittwoch beim letzten Hauskreis nochmal alle Verkündigungsteile ein bisschen für uns selbst gehört. Also er hat selber vorgestellt, was er dazu zu sagen hat. Und es ging dem Martin bei dieser Verbindung zwischen Pergamon und dem Kochen um Authentizität, um Echtheit. Echtheit untereinander auch. Und der besondere Blick, den er dabei gehabt hat, ist der Blick auf die Gemeinde. Wir sind hier eine große Zahl von Menschen, die regelmäßig oder auch mal ganz neu hier bei uns am Sonntag hierher gekommen sind. Und wir wollen Gottesdienst zusammen feiern. Wir haben eine gemeinsame Idee, die uns wichtig ist. Vieles andere verbindet uns, unser Glaube, unsere Zuversicht auf Jesus Christus und auf das, was er uns schon gegeben hat und noch geben wird. Aber wie ist es mit dem unter uns, mit dem, was hier in den Stuhlreihen sitzt? Kenne ich die Leute überhaupt? Habe ich mich schon mal umgeschaut, wer überhaupt in dieser Gemeinde ist? Und etwas, was wichtig ist in unserer Gemeinde, ist, dass wir auch untereinander echt sind. Dass wir unterschiedlich sind, das wissen wir alle, auch unterschiedlicher Meinung. Aber auch solange man unterschiedlicher Meinung ist oder unterschiedlich ist, kann man sehr wohl gemeinsam ein Ziel verfolgen. Um so ein bisschen mehr für euch das praktisch ausleben zu lassen, möchte ich euch jetzt mal bitten, euch umzuschauen. Guckt euch mal um. Wirklich. Steht auf oder guckt euch einfach nur um. Wer sitzt so um euch herum? Vielleicht habt ihr das ein oder andere Gesicht natürlich schon öfter hier gesehen. Aber ihr wisst nicht mal den Namen von diesen Menschen. Trotzdem seid ihr in einer Gemeinde. Ihr seid Brüder und Schwestern. Jeder von euch, jeder selbst, auch ich, hat seine guten und seine schlechten Zeiten. Mal geht es uns wirklich super. Mal scheint die Sonne und versaut uns das Beamerbild. Mal scheint die Sonne und wir liegen am Strand. Was ich damit sagen will, ist, dass wir wirklich gute Tage und schlechte Tage haben, aber kriegen das auch die Brüder und Schwestern mit? Kriegt das dein Nachbar mit? Martin wollte einladen, nachzufragen, den Nachbarn wahrzunehmen, mal wirklich zu fragen, hör mal, wie geht es dir? Und nicht nur, um zu hören, ja super, sondern um zu hören, nee, im Moment geht es mir gerade nicht so gut. Und dann kann man ins Gespräch kommen. Und wenn dann eine Zeit vergangen ist, kann man nochmal nachfragen, du, dir ging es doch mal letzte Woche nicht ganz so gut, hat sich da ein bisschen was getan? Es geht auch darum, wirklich den anderen einzuladen, teilzuhaben am eigenen Leben, auch sich zu öffnen, denn das kann ich genauso gut wie vielleicht der ein oder andere, der hier auch sitzt. Wenn es mir mal nicht so gut geht, das sieht man mir nicht auf Anhieb an, weil ich das gut verbergen kann, was ja beim Schauspieler manchmal gar nicht verkehrt ist. Aber es geht hier uns darum, nochmal diese Liebe untereinander groß zu schreiben, darüber nachzudenken, dass wir nicht alleine auf dem Weg sind und gemeinsam stärker sein können, wenn wir uns gegenseitig unterstützen. Martin hätte das alles viel schöner sagen können. Aber ihr habt eine Idee bekommen von dem, was er vielleicht sagen wollte. Und ich hoffe, er steinigt mich hinterher nicht dafür. Wir singen jetzt noch ein Lied, glaube ich.
my own request, not my only end, is that you reign in me again. God, reign in me, reign in your power, over all my dreams, in my darkest hour.
Weißt du, ich frage mich schon immer, warum es noch keiner, so, noch nicht so ein Gerät gibt, womit man weiß, wann so ein blödes Fleisch endlich fertig ist.
Das macht die Erfahrung.
Ja, super.
Oh, danke, bitte. Aber jetzt kommt mal Schalke, jetzt wird es wieder groß in dir, ne?
Ja. Ach, jetzt komme ich doch auch mal zum Grill, da ist doch immer am schönsten.
Ja.
Oh, das sieht auch schon ganz gut aus. Wieso grillst du denn eigentlich heute?
Keine Ahnung.
Meinst du, dass das erfolgreich wird? Das mit dem Kochen hat ja auch schon nicht so ganz geklappt.
Ja, ihr wolltet das.
Ich finde, aber du machst das ganz gut. Das Fleisch sieht auch schon recht gut aus. Ich würde vorschlagen, du nimmst dir mal das Messer und schneidest einfach mal rein. Okay. Und ich kann ja grillen. Ich sag dir dann, ob das okay ist.
Wo muss man denn da schneiden?
Ach, das sieht schon gut aus. Nee, das ist nichts. Guck dir das mal genau an, die anderen werden es bestätigen. Das ist noch halb roh. Ich würde sagen, das ist noch halb tot und halb lebendig.
Uff.
Ich weiß es nicht. Apropos ja. Halb tot und halb lebendig. Da fällt mir was ein. Übrigens was auch mit den Sendschreiben zu tun hat. Warte, da werde ich mal was zu sagen.
Ich finde das so lustig, finde ich.
Ja, in einem der Sendschreiben, da geht es nämlich auch genau darum. Es geht ums Totsein und ums Lebendigsein. Und zwar im fünften Sendschreiben an die Gemeinde in Sardes. Da lesen wir, schreibe an den Engel der Gemeinde in Sardes, so spricht er, dem die sieben Geister Gottes dienen und der die sieben Sterne in der Hand hält. Ich kenne euer Tun. Ich weiß, dass ihr in dem Ruf steht, eine lebendige Gemeinde zu sein, aber in Wirklichkeit seid ihr tot. Wow. Als ich das gelesen habe und mich gefragt habe, was Jesus damit wohl gemeint hat, da habe ich mir gedacht, das ist der Hammer. Was für eine Ansprache. Was für ein Vorwurf. Wie kann Jesus ein so vernichtendes Urteil über eine Gemeinde sprechen? Was war das wohl für eine Gemeinde? Ich habe dann zunächst einmal versucht herauszufinden, was es überhaupt mit der Stadt Sardes und der darin befindlichen Gemeinde auf sich hatte. Sardes befand sich im Westen der heutigen Türkei an einer Vielzahl von Handelsstraßen und war eine reiche Handelsstadt, vorrangig mit Wolle und Stoffen und den dafür notwendigen Farben wurde dort gehandelt. Den Bewohnern ging es deshalb gut, sie verfügten über ein gutes Einkommen. Ja, vielleicht war es sogar so, dass es den Bewohnern zu gut ging. Sie waren nämlich berüchtigt wegen ihres zügellosen Lebenswandels, ihrer Vergnügungssucht und ihrer Vorliebe für Luxus. Geschichtsschreiber haben deshalb viel Negatives über diese Stadt geschrieben. Selbstverständlich partizipierten auch die Christen in Sardes vom Reichtum der Stadt. Auch ihnen ging es gut, auch unter ihnen gab es Reiche. Darüber hinaus genoss die Gemeinde in Sardes den außerordentlichen Vorzug, dass die Stadt nicht im Mittelpunkt des römischen Kaiserkultes stand. Die Gemeinde war somit nicht dem Druck und der Verfolgung durch die Römer ausgesetzt, so wie es in anderen Gemeinden war. Die Gemeinde wurde quasi von den Römern in Ruhe gelassen. Also Christen und ihre Gemeinde inmitten von Frieden und Wohlstand, kurzum eine Gemeinde unter allerbesten Voraussetzungen. Naja, und eigentlich war ja auch alles in Ordnung. Die Gemeinde hatte ja schließlich den Ruf, eine lebendige Gemeinde zu sein. Ich habe mich gefragt, wie dieses lebendige Gemeindeleben wohl ausgesehen haben mag. War es wohl geprägt von zahlreichen Veranstaltungen, von Angeboten für groß und klein, für jung und alt? War der Inhalt der Gemeindeveranstaltungen interessant und spannend? Ja, wirkte das Gemeindehaus besonders einladend? War das Miteinander der Menschen in der Gemeinde von Fürsorge, Liebe und Diakonie geprägt? Trat die Gemeinde in der Öffentlichkeit im Alltag der Stadt Sardes so in Erscheinung, dass die Zahl ihrer Mitglieder wuchs? Nun, ich weiß es nicht genau, aber Jesus betont ja immerhin ganz ausdrücklich, dass die Gemeinde durchaus den Ruf hatte, lebendig zu sein. Und einen solchen Ruf bekommt man wohl nicht, wenn die Gemeinde nur still und heimlich hinter verschlossenen Türen stattfindet und niemand außen etwas davon mitbekommt. Nein, ich bin deshalb überzeugt davon, die Gemeinde von Sardes machte in ihrer Stadt durchaus positiv von sich reden. Sicherlich gab es vieles, was eben genau diesen Ruf, lebendig zu sein, begründete. Aber dennoch kommt Jesus hier zu dem vernichtenden Urteil, die Gemeinde habe eben nur den Ruf, lebendig zu sein, obwohl sie doch in Wirklichkeit tot ist. Ich finde, das ist brutal und das ist eigentlich auch gar nicht so typisch für Jesus. Wie war das noch? Wir haben eben eine Zusammenfassung von den Sendschreiben an die sieben Gemeinden gehört. Und wissen deshalb, dass in anderen Gemeinden, die ebenfalls Sendschreiben erhielten, dass die Gemeinden es durchaus zum Teil sehr schwer hatten. Dass sie unter Verfolgung litten, dass sie es mit Irrlehrern, mit Streit und dergleichen zu tun hatten. Doch in Sardes, ich habe es gerade beschrieben, war das anders. Den Christen dort ging es gut. So wie uns? So wie mir? Ja, auch mir geht es gut. Vielleicht zu gut? Ich habe an dieser Stelle ganz bewusst meinen Blick von der Gemeinde in Sardes abgewandt und stattdessen den Fokus auf mich selbst gelenkt. Ich habe mich gefragt, wie es denn um meine Beziehung zu Gott bestellt ist. Um meine Liebe zu Gott. Ich habe darüber nachgedacht, ob es eine lebendige Beziehung ist, die ich zu Gott habe, oder eine tote. Ob darüber nicht vielleicht auch die Überschrift stehen müsste, dass diese Beziehung nur den Anschein und den Ruf hat, lebendig zu sein. Was bedeutet es eigentlich, eine lebendige Beziehung zu Gott zu haben? Und was ist dann eine tote? An welchen Merkmalen kann ich das festmachen? Wie kann ich das erkennen und messen? Ich habe mich gefragt, ob ich mir und anderen womöglich nur vormache, echte Gemeinschaft mit Jesus Christus zu haben, ihn wirklich zu lieben. Gilt für meine Liebe zu Gott, für meinen Glauben vielleicht auch, mehr Schein als Sein? Fragen über Fragen, und ich muss ehrlich zugeben, dass mich ein ungutes Gefühl beschlich, während ich über all dies nachdachte. Doch je länger ich mich mit all diesen Fragen beschäftigte, umso mehr erinnerte ich mich auch daran, dass Jesus nicht derjenige ist, der uns einfach nur darauf aufmerksam macht, wenn etwas falsch läuft. Er ist nicht derjenige, der einfach nur kritisiert und uns dann mit unseren Fehlern und Problemen allein lässt. Nein, so ist Jesus nicht. Jesus ist vielmehr derjenige, der einladend und mit offenen Armen auf uns zukommt und uns sagt: Komm doch her zu mir. Ich habe euch lieb, und zwar so, wie ihr seid. Aber wenn ihr kommt, dann lasst all das hinter euch, was euch am wahren Leben mit mir hindert. Legt ab, was die Beziehung zwischen euch und mir begrenzt oder stört. Ich möchte nicht, dass ihr euch mit dem bloßen Anschein, eine lebendige Beziehung zu mir zu haben, begnügt. Ich möchte auch nicht, dass ihr nur an der Oberfläche eines wirklich sinnerfüllten Lebens mit mir kratzt. Nein, ich kann und ich möchte euch viel mehr geben. Die Christen in Sardes erinnert Jesus kurz nach den harten Worten, die ich eben vorgelesen habe, daran, dass sie doch eigentlich weiße Kleider tragen und im Buche des Lebens stehen sollen. Und er fügt hinzu, dass er sich vor seinem Vater und seinen Engeln zu ihnen bekennen will. Was für eine Verheißung! Es geht also um ewiges Leben. Ewiges Leben bei Gott, das aber nur der geschenkt bekommt, der schon hier mit diesem Jesus lebt und eine lebendige Beziehung zu ihm hat. Ich habe mich entschlossen, das Sendschreiben an die Gemeinde in Sardes als Anstoß dafür zu nehmen, einfach mal meine Beziehung zu Jesus zu hinterfragen, und möchte euch einladen, es mir nachzutun.
Vielleicht haben Sie sich bei dem, was gesagt wurde, wiedergefunden. Vielleicht haben Sie einen Impuls bekommen. Oder es lohnt sich, einem Gedanken weiter nachzugehen. Vielleicht wollen Sie aber auch einfach nur mit Gott reden, ihm danken für seine Liebe, von der wir jetzt hier so verschiedene Aspekte dargestellt haben. Wir singen jetzt gleich 2 Strophen eines Liedes zusammen und haben dann eine Zeit der Stille, wo wir mit Gott reden können, wo wir den Gedanken nachhangen können. Und es ist wirklich eine Zeit der Stille. Hintergrund eine leise Musikbegleitung, sodass wir jetzt nochmal in diese Stille eingehen können.
Wir haben viel gehört, wir haben viel gesungen, wir haben viel geredet. Ich hoffe, jeder kann etwas mitnehmen heute von diesem Gottesdienst. Wer vielleicht noch etwas auf dem Herzen hat, was er jetzt in der Stille noch nicht hat loswerden können, weil er vielleicht Schwierigkeiten damit hat, das alleine vor Gott zu bringen. Es besteht die Möglichkeit, hier das gleich noch mit Geschwistern aus der Gemeinde zu tun. Es werden gleich Mitarbeiter mit nach vorne kommen, die mit euch beten, wenn ihr das wünscht. Und für alle anderen, die das noch nicht in Anspruch nehmen wollen, gibt es auch gleich noch Kaffee und Tee. Was machst du denn?
Sabine, ja. Sabine, wir haben da was vergessen.
Ja?
Ja, du bist doch auch Mutti. Heute ist doch Muttertag.
Ja, stimmt.
Ja, Mensch, was machen wir denn jetzt? Ich habe da eine Idee. Alle die Väter und Kinder, die das auch vergessen haben, für die stehe ich nachher vorne am Ausgang und der kann sich dann bei mir oder die kann sich dann bei mir so ein Blümchen abholen und dann das der Mutter schenken.
Fall nicht über den Schal. Und während Olaf sich da vorne am Ausgang postiert, bitte ich euch alle, einmal aufzustehen, um Gottes Segen zu empfangen. Der Herr, der Mächtige, Ursprung und Vollender aller Dinge, segne dich. Gebe dir Gedeihen und Wachstum, gelingen deinen Hoffnungen, Frucht deiner Mühe und behüte dich vor allem Argen, sei dir Schutz in Gefahr und Zuflucht in Angst. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir, wie die Sonne über der Erde Wärme gibt dem Erstarrten und Freude dem Lebendigen. Und sei dir gnädig, wenn Schuld dich quält. Erlöse dich von allem Bösen und mache dich frei. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich, er sehe dein Leid und höre deine Stimme. Er heile und tröste dich und gebe dir Frieden. Das Wohl des Leibes, das Wohl der Seele, Liebe und Glück. So will es der Herr, der von Ewigkeit zu Ewigkeit bleibt, so steht es fest nach seinem Willen für dich. Amen. Ich wünsche allen einen gesegneten Muttertag und einen schönen Sonntag.